Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Matters. Schön, dass du wieder da bist. Heute spreche ich über etwas, das ich in letzter Zeit überall sehe und du bestimmt auch und das mich ehrlich gesagt ein bisschen besorgt. Die wachsende Spaltung in unserer Gesellschaft. Es scheint, als gäbe es kaum noch Grautöne mehr, kaum noch Räume, in denen wir miteinander reden, ohne uns gegenseitig sofort zu bewerten oder zu urteilen. Stattdessen begegnet mir immer häufiger dieses Wir-gegen-die-Denken auf sozialen Medien oder Talkshows oder sogar auch manchmal in Freundeskreisen. Vielleicht kennst du das, du äußerst deine Meinung und plötzlich bist du entweder Held oder du bist Feind, als gäbe es nichts dazwischen. Warum ist das so? Warum reden wir nicht mehr miteinander, sondern eher übereinander? Und warum ist es so schwer, einfach mal zuzuhören, ohne sofort in diesen Kampfmodus zu schalten? Ich möchte heute mit dir einen Schritt zurücktreten und fragen, wie kommt es zu dieser Polarisierung? Welche Rolle spielt Sprache oder Rhetorik dabei? Und was können wir tun, um nicht in diese Spirale von Spaltung und Feindbildern hängen zu bleiben? Bevor wir in die Theorie einsteigen, möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Neulich war ich dabei, ein Seminar vorzubereiten. Das war so ein Führungstraining. Und ich hatte Karten mit Rollen wie Brückenbauer und Konfliktlöser und Menschengärtner gekauft, um die für so eine kleine Einstiegsübung zu benutzen. So richtig schöne Begriffe. Und dann fiel mir auf, die Karten waren nicht gendergerecht. Da kam sofort dieser Gedanke, oh, was, wenn jemand das kritisiert? Soll ich sie noch umschreiben oder was anders überlegen? Ist das ein Problem? Ich habe meine Tochter Luna gefragt, was sie davon hält. Und sie hörte mir zu, sah mich an und dann sagte sie, Mama, ich kann diese Gruppierungen und Kategorisierungen nicht mehr hören. Warum können wir nicht einfach alle Menschen sein? Und das hat mich so berührt, weil dieser Satz so einfach klingt, aber irgendwie auch sehr, sehr tief. Warum schaffen wir es nicht, Menschen zuerst als Menschen zu sehen? Warum kleben wir uns gegenseitig Etiketten auf wie Vogue, konservativ, links, rechts, privilegiert, Opfer und so weiter? Und weißt du was? Das ist nicht nur eine sprachliche Marotte, das ist ein psychologisches Muster. Schauen wir also erst hinter die psychologische Kulisse. Wenn wir verstehen wollen, warum Sprache uns so stark spaltet, dann müssen wir eben in die Psychologie schauen. Denn das, was wir heute erleben, diese hitzige Debatten und moralischen Kämpfe und sozialen Medien des Shitstorms, ist nicht einfach ein modernes Phänomen. Es ist sogar ein uraltes Muster tief in uns verankert. Zum einen liegt es daran, dass wir alle so ein Grundbedürfnis haben nach Zugehörigkeit. Wir wollen alle Teil einer Gemeinschaft sein. Und das war früher auch extrem überlebenswichtig. Wer in der Steinzeit nicht zur Gruppe gehörte, hatte ein Problem. Kein Schutz, kein Feuer und dadurch natürlich keine Überlebenschance. Heute geht es natürlich nicht mehr darum, von einem Säbelzahntiger geschützt zu werden. Aber das Bedürfnis ist geblieben. Nur hat es sich verschoben. Jetzt kämpfen wir nicht mehr ums Feuer, sondern um unsere Identität. Wir kämpfen sozusagen um die Frage, wer bin ich und zu wem gehöre ich? Und hier kommt ein zentrales Konzept aus der Sozialpsychologie ins Spiel, die In-Group-Out-Group-Dynamik. Sobald wir uns einer Gruppe zugehörig fühlen, dann passiert etwas in unserem Kopf. Wir idealisieren die eigene Gruppe. Wir wollen dazugehören, die Regeln kennen, die Normen erfüllen und gleichzeitig grenzen wir uns ab. Die anderen werden zur Outgroup. Alle die, die nicht zu meiner Gruppe gehören, werden dann die anderen. Dadurch fühle ich mich natürlich noch stärker in meiner Gruppenzugehörigkeit. Und das ist nicht aus Bosheit, sondern weil unser Gehirn so funktioniert. Die eigene Gruppe bedeutet Sicherheit, die andere Gefahr. Und je mehr, je besser ich die zwei voneinander halten kann, desto sicherer fühle ich mich. Aber das ist nicht alles. Es geht eben nicht nur um Zugehörigkeit, sondern auch um etwas, das Psychologen wahrgenommenen Ressourcenverlust nennen. Stell dir die Welt wie einen Kuchen vor und wenn jemand anders ein größeres Stück bekommt, bleibt für uns weniger. Oder wenn ich das Gefühl habe, dass der Kuchen nicht groß genug ist und dass ich gar nichts abbekomme oder wenn das eine Tatsache ist, dann steht natürlich die Frage, wer hat mein Stück genommen? Wer ist der üble Täter hier und wen kann ich dann die Schuld geben, dass ich nicht genug habe? Nehmen wir so ein ganz heißes Thema wie Gender-Debatte. Wenn Frauen oder Minderheiten gleiche Chancen fordern, erleben manche Männer das nicht als Ausgleich, sondern als Bedrohung. Und was ist dann mit mir? Bekomme ich noch meinen Platz, mein Stück vom Kuchen? Und so entstehen eben Spannungen. Nicht, weil objektiv jemand verliert, sondern weil sich die Welt verschiebt. Das gleiche Muster sehen wir bei Migration. Manche Menschen erleben Zuwanderung nicht als Bereicherung, sondern eben als Gefahr. Wenn ich jetzt den Kuchen mit anderen teilen muss, bleibt dann genug für mich da? Das ist die Frage im Hinterkopf. Und schon sind wir mitten in einer Dynamik, die Misstrauen und eben Wut nährt. Und jetzt stell dir vor, wie explosiv das wird, wenn Identität ins Spiel kommt. Unsere Werte, unsere Überzeugungen, unsere Meinungen, das sind nicht nur Gedanken. Sie sind Teil unserer Selbst. Wenn jemand diese Werte in Frage stellt oder eine Alternative dafür hat, dann fühlt es sich nicht wie eine sachliche Diskussion an. Es fühlt sich an wie ein Angriff auf uns persönlich. Das ist natürlich super irrational, aber wir sind ja auch nicht nur rationale Menschen, wir sind ja sehr stark von unserer Emotion auch gesteuert. Und das erklärt, warum einige etwas schwierig umgehen mit Kritik an deren Lebenseinstellung oder deren Werte, weil es als Kritik der Persönlichkeit genommen wird. Hier greift ein weiteres Konzept, das nennt man kognitive Dissonanz. Das ist dieses unangenehme Gefühl, wenn wir etwas hören, das nicht in unser Weltbild richtig reinpasst. Eigentlich wäre jetzt Neugier gefragt. Was ist, ne? Wie sieht man das? Das ist doch anders, das ist spannend. Aber seien wir ganz ehrlich, wie oft reagieren wir mit interessant, erzähl mir mehr und wir oft mit Abwehr. Wir scrollen weiter, wir blocken, wir canceln, einfach weil es sich besser anfühlt, wenn alles so bleibt, wie wir es kennen, wenn meine bisherige Meinung bestätigt wird. Um zu verstehen, warum Polarisierung so heftig ist, müssten wir ein bisschen mehr über Identität sprechen. Identität ist das Bild, was wir von uns selbst haben. Also wer bin ich, wie fühle ich mich und so weiter. Wer wir sind, wofür wir stehen, an was wir glauben und alles in die Richtung. Das Problem, Identität fühlt sich stabil an, ist es aber nicht. Es ist unglaublich verletzlich. Wenn jemand deine Meinung kritisiert, ist das für dein Gehirn kein harmloser Gedankenaustausch. Das ist manchmal wie ein Angriff. Dein limbisches System, also die Mitte deines Gehirns, die Steuerzentrale könnte man sagen, reagiert dann, als ginge es um Leben und Tod und reagiert mit Kampf oder Flucht. Warum ist das so? Weil Identität nicht nur ein intellektuelles Konstrukt ist, das ist sehr emotional. Sie ist verkörpert. Wenn du über dich selbst sagst, du bist tolerant und jemand dich als intolerant nennt, dann prallt das nicht einfach an dir ab. Es trifft, weil es dein Selbst in Frage stellt. Und genau hier wird Sprache so gefährlich. Denn Worte wie rechts, links, woke, privilegiert oder ignorant und so weiter, das sind ja nicht nur Beschreibungen, das sind ja so Identitätsmarker. Sie sind Labels oder Etiketten, die wie Brandzeichen wirken. Ein Beispiel, jemand schreibt auf Social Media, Gendern ist doch völlig unnötig. Und zack, in Sekunden klebt das Etikett reaktionär oder antifeministisch drauf. Anderes Beispiel, jemand sagt, ich finde die Klimakleber übertrieben. Und sofort kommt die Antwort, ah, das ist ja ein Klimaleugner. Keine Zwischentöne, keine Fragen, einfach nur dieses Schubladen. Und weil Identität so tief mit Moral verbunden ist, dann rutschen wir ganz schnell in so eine gefährliche Logik, so eine moralische Überlegenheit, könnte man es nennen. Und dann denken wir, wir sind die Guten und die anderen sind das Problem. Und wenn du ganz ehrlich bist, fühlt sich das nicht verdammt gut an manchmal? Klar tut es das. Wenn man sich moralisch überlegen fühlt, dann gibt es ja Sicherheit, es gibt Orientierung. Aber diese Haltung hat natürlich einen riesengroßen Preis, sie polarisiert und sie verhindert echten Dialog. Und jetzt geht's um Rhetorik. Als Rhetorikerin finde ich das super, super spannend, das, was hier vorgeht. Das war sogar auch das Thema in meinen erste Master-Thesis, da habe ich die amerikanische Kriegsrhetorik mit der europäischen Kriegsrhetorik verglichen, mit besonders Fokus auf diesen us against them. Either you're with us or you're against us. So, also Sprache ist ja sehr, sehr mächtig. Sie ist nicht einfach ein Werkzeug, um Informationen auszutauschen. Das ist dir natürlich auch ganz bewusst. Sprache ist ja eher so ein Instrument, das die Welt ordnet. Sie bestimmt, wie wir Dinge wahrnehmen, welche Gefühle wir ihnen gegenüber entwickeln und wie wir uns selbst und andere einordnen. Und dadurch könnte man sagen, Sprache schafft Realität. Vielleicht klingt das so ein bisschen abstrakt, aber denk kurz drüber nach. Wie oft hast du schon erlebt, dass ein einziges Wort eine ganze Stimmung kippt? Ein Begriff, ein Etikett und plötzlich ist alles anders. Nimm zum Beispiel das Wort Vogue. Für manche ist es eine Auszeichnung, ein Symbol für Bewusstsein, Gerechtigkeit, für den Versuch, gesellschaftliche Missverständnisse zu korrigieren und sowas in die Richtung. Und für andere ist es ein Schimpfwort geworden, ein Synonym für Übertreibung, für Gängelung, für das Gefühl, nicht mehr frei sprechen zu dürfen, für diese moralische Überlegenheit. Es ist ein und dasselbe Wort und doch zwei völlig verschiedene emotionale Welten. Das ist die Macht der Sprache. Sie ist kein neutrales Medium, sie ist ein Filter, sie rahmt unsere Wahrnehmung ein. In der Psychologie nennt man das Framing. Wenn wir sagen Freiheitskämpfer oder Terrorist, beschreibe ich vielleicht dieselbe Person, aber ich erzeuge ein völlig anderes Bild in deinem Kopf. Und genau das passiert in den großen gesellschaftlichen Debatten unserer Zeit extrem häufig. Worte werden zu Bannern, hinter denen sich Lager sammeln. Genderwahn, Klimakleber, Cancel Culture. Begriffe, die nicht einfach beschreiben, sondern sofort bewerten. Sie tragen eine Botschaft, wer so spricht, bekennt sich zu einem Lager. Die Sprache signalisiert Zugehörigkeit und wenn du das falsche Wort benutzt, wirst du eben markiert. Das Gefährliche daran ist natürlich nicht neu. Wir kennen diese Mechanismen aus der Geschichte, aber sie sind irgendwie subtiler geworden. Früher waren es politische Schlagworte, die Menschen sortiert haben. Heute sind es Begriffe, Hashtags, Codes, die entscheiden, ob du auf der richtigen Seite stehst oder halt nicht. Und das Verrückte, diese Muster sind universell. Sie tauchen in alle möglichen Bewegungen auf, ob links oder rechts, ob progressiv oder konservativ, ob religiös oder nicht religiös. Die Verpackung ist anders, aber die Logik ist dieselbe. Sprache wird als Waffe benutzt. Es geht dabei nicht mehr um Argumente, um starke logische Argumentation. Es geht vor allem um diese Zugehörigkeit. Wenn du die richtigen Worte benutzt, gehörst du dazu. Wenn nicht, bist du raus. Das ist keine Einladung zum Dialog. Das ist ein Test, eine Prüfung. Bist du einer von uns oder nicht? Und wenn du die Antwort nicht bekommst, wird es ein bisschen gefährlich. Denn diese Art von Sprache, die auf Identitätsmarkern basiert, erzeugt ganz klare Fronten. Sie teilt die Welt in Gut und Böse ein, in Fortschrittliche und Rückständige, in Aufgewachte und Ignorante und so weiter. Und Hand aufs Herz, wie oft hast du selbst das Gefühl gehabt, auf der richtigen Seite zu stehen? Ich gebe ein paar Beispiele. Warst du für oder gegen die Impfung? Was ist deine Meinung zu der Gender-Debatte? Wie siehst du das Thema Israel-Palästina? Wo stehst du in der Klimawandel? Wie siehst du Religiosität und die Rolle, die spielt in der Gesellschaft? Das sind so viele Beispiele, wo du ganz sicher dieses Gefühl gehabt hast, auf der richtigen Seite zu stehen. Und dieses warme Gefühl der moralischen Überlegenheit ist verführerisch, oder? Es gibt uns Orientierung in einer komplexen Welt. Es macht uns sicher, aber genau das ist ja die Falle. Denn je mehr wir in dieser Art von Logik denken, desto weniger wollen wir verstehen, wir wollen nicht mehr zuhören, wir wollen eben gewinnen und uns wohl in unserer Meinung fühlen. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Sprache, die spaltet, verändert nicht nur unsere Wahrnehmung, sie verändert unser Verhalten. Wenn wir jemanden als ignorant etikettieren, höre ich nicht mehr zu. Warum soll ich das? Wenn ich jemanden als Fanatiker bezeichne, diskutiere ich nicht mehr, ich bekämpfe. Die Sprache entmenschlicht dadurch. Und in dem Moment, in dem ich aufhöre, den Menschen hinter der Meinung zu sehen, ist der Weg frei für Härte, für Aggression und für Abwertung. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber das gilt doch nur für die anderen, weil ich bin ja reflektiert und offen und kritikfähig und was weiß ich. Ja, vielleicht bist du eine Ausnahme, aber für die meisten Menschen gilt es dann doch irgendwie für dich und für mich. Niemand ist immun gegen diesen Mechanismus. Wir alle greifen manchmal eben zu dieser Sprache, bewusst oder unbewusst. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Denn wenn wir es nicht tun, steuern wir auf eine Gesellschaft zu, in der Dialog nur noch ein Wort im Lexikon ist. Und jetzt stell dir vor, wir nehmen all diese Mechanismen, die Identitätsmarker, die Macht der Sprache, die Sehnsucht nach Zugehörigkeit und packen sie in eine digitale Welt, die auf eines programmiert ist, maximale Aufmerksamkeit. Das Ergebnis ist Social Media. Ein Ort, an dem Differenzierung kaum Überlebenschancen hat, weil sie nicht klickt. Social Media liebt das Extreme. Warum? Weil es uns fesselt, weil es uns triggert. Wenn du einen Shitstorm beobachtest, dann siehst du die Psychologie in Echtheit. Menschen posten nicht, um zu verstehen, sondern um zu signalisieren, ich gehöre dazu oder ich gehöre nicht dazu. Jeder Kommentar, jede Zuspitzung ist ein Signal an die eigene Gruppe, ich bin auf eurer Seite. Und das macht die Diskussion ja nicht nur härter, es macht sie auch sehr, sehr toxisch. Es geht nicht mehr darum, was gesagt wird, sondern wie sehr es Aufmerksamkeit bekommt. Und Aufmerksamkeit bekommt nun mal nicht die leise, reflektierte Stimme, sondern die laute, empörte. Wenn jemand schreibt, ich sehe das ein bisschen differenzierter, scrollt jeder weiter. Wenn jemand schreibt, ihr seid alle Idioten, die Welt geht unter, dann explodiert die Reichweite. So ist das ja. Das ist kein Zufall, sondern System. Die Algorithmen verstärken, was Emotionen triggert. Empörung ist wie Zucker für unser Gehirn. Schnell, intensiv, aber völlig nährstofffrei. Jeder Like, jedes Herzchen ist ein kleiner Dopaminschub. Und genau deshalb wiederholen wir das Verhalten. Wir posten noch ein bisschen schärfer, noch ein bisschen lauter, weil es sich gut anfühlt, gesehen zu werden, weil es uns bestätigt, ich bin auf der richtigen Seite. Aber was passiert, wenn wir in dieser Spirale bleiben? Wir sehen nur noch das, was wir ohnehin schon glauben. Eine Bestätigungsfehler. Wir umgeben uns mit Menschen, die unsere Meinung teilen. Willkommen in der Echokammer. Und je länger wir dort bleiben, desto überzeugter sind wir, dass wir Recht haben. Und dass die anderen nicht nur falsch liegen, sondern gefährlich sind. Und das ist der Moment, in dem die letzte Brücke zum Dialog zusammenbricht. Denn wenn die anderen gefährlich sind, gibt es keine Debatte mehr, nur noch Kampf. Und genau das ist die Logik, die Social Media leider verstärkt. Nicht, weil Menschen böse sind, sondern weil das System so gebaut ist. Und das Tragische daran, je lauter wir rufen, desto weniger hören wir. Je mehr wir kämpfen, desto weniger verstehen wir. Am Ende bleibt eine Gesellschaft zurück, in der jeder schreit und niemand mehr zuhört. So, wenn du bis hier zugehört hast, dann merkst du, die Dynamik, die uns spaltet, ist kein Zufall. Sie ist ein System, aber auch ein menschliches Muster. Und das bedeutet, wir können auch etwas tun. Aber Achtung, die Lösung ist nicht das, was wir reflexartig tun wollen. Die Lösung ist nicht, noch lauter zu werden. Die Lösung ist nicht, noch mehr Fakten auf den Tisch zu knallen. Denn seien wir ehrlich, wann hat das jemals funktioniert? Wann hast du zuletzt deine Meinung geändert, weil dir jemand im Streit noch mehr Argumente entgegengeworfen hat? Eben, ne? Die eigentliche Antwort liegt in etwas, das so simpel klingt, dass es fast banal wirkt und gleichzeitig so radikal ist, dass es uns ein bisschen schwerfällt. Mitgefühl. Mitgefühl heißt nicht, dass wir allem zustimmen müssen. Selbstverständlich nicht. Es bedeutet auch nicht, dass wir keine Haltung haben. Es bedeutet, dass wir den Menschen sehen, bevor wir die Meinung sehen. Dass wir erkennen, dass hinter jedem wütenden Aussage, wütenden Post, hinter jedem provokanten Kommentar sitzt ein Mensch. Ein Mensch mit einer Geschichte, mit Ängsten, mit Hoffnungen, mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Anerkennung. Die Psychologie ist sich erstaunlich einig auf diesen Punkt. Menschen verändern sich nicht, weil sie niedergeredet werden. Sie verändern sich, wenn sie sich sicher fühlen. Wenn sie merken, ich werde gesehen, ich werde gehört, ich werde akzeptiert. Das gilt in der Therapie, es gilt in der Mediation und es gilt sogar auch in jeder gesellschaftlichen Debatte. Und hier kommt die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Wollen wir Recht haben oder wollen wir etwas verändern? Wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir den Raum öffnen. Einen Raum, in dem Menschen sich trauen, ihre Meinung zu hinterfragen, ohne Angst, sofort vernichtet zu werden. Das ist nicht weichgespült, das ist radikal. Denn es bedeutet, ich höre dir zu, auch wenn ich mit dir nicht einverstanden bin. Aber mal ehrlich, wann hast du das zuletzt gemacht? So richtig gemacht. Nicht nur genickt, während du innerlich dein Gegenargument formst, sondern zugehört, um zu verstehen. Es ist schwer. Es kostet Überwindung, es kostet Zeit, es kostet ganz viel Achtsamkeit, weil es bedeutet, dass wir unsere eigene moralische Überlegenheit loslassen. Dass wir unser Ego für einen kurzen Moment zurücknehmen. Und vielleicht denkst du, ja, aber wenn ich das mache, nutzen die anderen das aus, dann gewinnen sie doch. Nee, genau das Gegenteil passiert. Du gewinnst etwas zurück, das wir gerade verlieren. Die Fähigkeit, Brücken zu bauen. Die Fähigkeit, ein Gespräch zu führen, ohne dass es zum Krieg wird. Und weißt du, was das Allerbeste ist? Mitgefühl ist super ansteckend. Wenn du es wagst, den Ton zu verändern, passiert etwas Magisches. Du entwaffnest. Du nimmst den Wind aus den Segeln. Du verschiebst den Raum von Konfrontation zu Begegnung. Wenn es authentisch ist, und das ist, wo ich meine, wenn es nur eine Strategie ist, wenn es nur ein rhetorischer Kniff ist, dann spürt der Gegenüber das auch. Aber wenn man wirklich übt, diese offene Einstellung, diese Demut und Interesse an eine andere Sichtweise, das ist, wovon ich rede. Und das ist kein Kuschelkurs, das ist keine naive Träumerei, das ist Psychologie. Es gibt Studien, die zeigen, wenn Menschen das Gefühl haben, verstanden zu werden, dann sinkt ihr Stresslevel. Und wenn der Stress sinkt, öffnet sich das Gehirn. Es wird wieder fähig, Informationen aufzunehmen, statt in den Kampfmodus zu gehen. Willst du wissen, was der Gegenspieler von Mitgefühl ist? Angst. Angst trennt uns. Mitgefühl verbindet uns. Und in einer Welt, die immer lauter, immer aggressiver, immer moralischer wird, ist Mitgefühl die eigentliche Revolution. Und damit komme ich zurück zu Luna. In diesem Moment in meiner Küche, als sie mich ansah und sagte, Mama, warum können wir nicht einfach alle Menschen sein? Es war so ein unschuldiger Satz, so leicht dahingesagt, aber ich schwöre dir, er hat mich getroffen wie ein Blitz, weil er so einfach klingt und gleichzeitig alles enthält, was wir gerade brauchen. Warum können wir nicht einfach alle Menschen sein? Weil wir Angst haben, weil wir glauben, wir müssen uns unterscheiden, um sicher zu sein, weil wir denken, Zugehörigkeit gibt es nur auf Kosten der anderen. Aber das stimmt nicht. Es war nie wahr. Wir können uns jederzeit entscheiden, anders zu spielen. Wir können sagen, nicht wir gegen die, sondern wir alle. Unterschiedlich, klar, aber verbunden durch etwas viel Größeres, unserer Menschlichkeit. Und bevor du jetzt denkst, ach, das ist doch naiv, dann lass mich dir etwas sagen. Es ist naiv zu glauben, dass wir so weitermachen können wie bisher. Dass wir uns immer tiefer in unsere Lager graben, uns gegenseitig beschimpfen, canceln, bekämpfen und trotzdem erwarten, dass daraus eine stabile Gesellschaft entsteht. Das ist die eigentliche Illusion. Und vielleicht beginnt der Wandel nicht in der Politik, nicht in den Medien, vielleicht beginnt er in einem Gespräch, in einem Moment, in dem du sagst, erzähl mir, warum du so denkst. Vielleicht beginnt er da, wo wir den Mut haben, weniger zu predigen und mehr zu fragen. Vielleicht beginnt er, wenn wir Lunas Satz ernst nehmen. Können wir nicht einfach alle Menschen sein? Danke, dass du dir Zeit genommen hast, diesen Gedanken mitzugehen. Wenn dich das berührt hast, dann sprich darüber, teil es, aber vor allem probier es aus, hör zu, frag nach und bleib menschlich. Bis zum nächsten Mal.